Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heldenreise-Podcasts. Ich freue mich sehr, heute die Jacqueline Flori von der Zeltschule begrüßen zu dürfen. Sie hat vor über 5 Jahren einen Verein gegründet und da sind wir mal sehr gespannt, wie diese ganze Reise verlaufen ist, weil du bist ja immer wieder auch in den Ferien im Libanon und schaust nach dem Rechten und ihr habt mittlerweile 15 Schulen gegründet.
Also wir haben mittlerweile tatsächlich 30 Schulen, aber 15 Schulen haben wir jetzt allein dieses Jahr 2020 neu gebaut, genau.
Wow, und das in dieser aktuellen
Corona-Zeit? Ja, wir haben uns tatsächlich auch gewundert, als wir dieses Jahr so ein bisschen haben Revue passieren lassen, dass ja für alle so ein großes Krisenjahr war. Und für uns natürlich in gewisser Weise auch, weil wir große Angst vor Corona in den Flüchtlingscamps haben, weil wir wissen, dass die Menschen dort keinerlei Chance auf medizinische Versorgung hätten, wenn sie tatsächlich Covid-krank werden. Aber eben auf der anderen Seite gibt es auch diesen Aspekt, dass wir dieses Jahr tatsächlich die Gelegenheit hatten, mehr Schulen zu bauen als jemals zuvor. Und deswegen haben wir auch so ein bisschen ein positives Fazit unter dieses Jahr ziehen können.
Wow, ja, ähnlich wie bei uns. Wir haben jetzt sehr, sehr stark unsere internen Prozesse verbessert, was immer so ein bisschen hinterhergehinkt hat, wenn man immer nur auf Projekten ist. Wie ist das entstanden? Nimm uns da mal mit.
Wie ist das entstanden? Also 2015 im Herbst kamen ja die Flüchtlingszüge hier in München an mit den syrischen Geflüchteten. Und ich habe wie alle anderen Münchner auch beobachtet, wie die Organisationen hier aus dem Boden schossen, um diese ankommenden Flüchtlinge zu integrieren, zu unterstützen, aufzunehmen, was natürlich auch ganz wichtig ist. Aber gleichzeitig hatte ich auch ganz stark das Gefühl, dass das viel zu spät ist, jetzt zu helfen, wenn sie diese tausende Kilometer weite lebensgefährliche Flucht hinter sich haben. Und ich hatte immer viel in der Region zu tun, weil ich unter anderem für Arabisch Übersetzerin und Dolmetscherin bin. Und ich wusste, dass die Menschen dort aus ihrem Kulturkreis nicht weg möchten, dass sie wirklich bis nach Europa fliehen, weil sie dazu gezwungen sind, weil es in den Nachbarländern auch nicht wirklich Unterstützung für sie gibt. Und ich weiß noch, dass ich da mit meinen Kindern beim Abendessen mal drüber gesprochen habe, dass ich das wirklich schlimm finde, dass wir nicht vorher helfen. Und mein Sohn, der war damals 5, sagte, ja, das ist wirklich schade, dass wir da nichts tun können. Und ich fand das immer schon ganz schlimm. Ich finde, das ist auch so ein bisschen ein Merkmal unserer Generation, dass wir uns Dinge im Fernsehen angucken und sagen, ja, das ist furchtbar, aber da kann ich ja nichts machen. Da müsste ja die Politik und da müsste ja die UN und da müsste die Wirtschaft. Und als mein Sohn das gesagt hat, dachte ich mir, wir ziehen gerade die zweite Generation an Menschen groß, die auch davon ausgehen, ja, ich bin aus der Sache raus, das ist nicht meine Verantwortung, da muss jemand anders was unternehmen. Und so entstand dann die Idee, dass ich einfach mal mit den Kindern versuche, ob das denn stimmt, ob wir tatsächlich nichts tun können. Und Gott sei Dank hat sich herausgestellt, es stimmt nicht, wir konnten was tun.
Wow, also ganz großes Lob. Da gehört ja auch jede Menge Mut dazu, einfach mal diese Dinge anzupacken. Menschen auch, um sich zu versammeln. Jetzt habt ihr mittlerweile 4 Festangestellte in einem Verein. Ja. Das entsteht ja nicht von heute auf morgen.
Nee, wir haben dann tatsächlich, war diese Vereinsgründung, also diese Idee war im Herbst 2015 und diese Vereinsgründung mit der deutschen Bürokratie, das war alles gar nicht so einfach. Und wir haben das dann an der Schule meiner Kinder, das Projekt gestartet und haben gesagt im Elternbeirat, wir wollen jetzt innerhalb eines Schuljahres genügend Geld auftreiben, um dort eben eine Schule bauen zu können. Und das Ganze hat sich dann schon noch so ein Dreivierteljahr gezogen. Und in den Sommerferien 2016 konnten wir dann die erste Schule bauen.
Und wie läuft das dann da vor Ort ab? Also wie kam der Name auch zustande, Zeltschule?
Ja, der Name ist Programm im Grunde, denn die syrischen Flüchtlinge dürfen im Libanon, wo wir aktiv sind, nicht in festen Bauten leben. Das hätte ja schon diesen Anschein von Niederlassen, langfristig bleiben. Das will die libanesische Regierung auf gar keinen Fall. Die Flüchtlinge dürfen nicht mal Gemüse oder Blumen vor ihrem Zelt anpflanzen, weil auch Pflanzen ist ja so etwas nicht Vorübergehendes. Und deswegen war also völlig klar, dass selbst wenn wir Spendengelder genug hätten, um feste Schulen zu bauen, das dürfen wir nicht. Also die Menschen leben in Zelten und wir unterrichten sie auch in Zelten. Und so entstand einfach der Name Zeltschule e.V.
Wo kommen jetzt die Zelte her? Habt ihr da Sponsoren oder?
Nein, die Zelte bauen wir tatsächlich vor Ort, zusammen mit den syrischen Geflüchteten. Wir kaufen dort Zeltplanen und Holz. Tatsächlich hat der Libanon neben den Flüchtlingen auch ein riesiges Müllproblem. Es gibt im Grunde kein wirkliches Müllsystem dort, deswegen landet das meiste, was man wegwirft, irgendwo am Straßenrand. Und das hilft uns sehr beim Schulbau, weil wir, also eine unserer Schulen, die Elefantenschule zum Beispiel, haben wir völlig aus Sachen gebaut, die wir am Straßenrand gefunden haben. Das sind alte Werbeplanen, politische Planen von Wahlkämpfen etc. Eine Sägerei hat Holzbretter weggeschmissen, die sie nicht mehr brauchte, und da wird ganz viel von uns recycelt zum Schulbau.
Großartig, finde ich richtig gut. Ja, wie schnell hast du dann da Leute um dich versammeln können? Weil das ist ja ein Projekt, das kann man nicht komplett alleine machen.
Also da. Nein, natürlich nicht. Also wir waren 11 Gründungsmitglieder. Eigentlich alles Menschen aus dem direkten Umkreis der Schule meiner Kinder, Lehrer, andere Eltern etc. Und mittlerweile jetzt 2020 haben wir unsere 1000 Mitgliedergrenze überschritten. Das heißt also, wir haben zwar 3 Festangestellte, aber ein Großteil der Arbeit wird natürlich nach wie vor von ehrenamtlichen Helfern mitgetragen. Anders würde es gar nicht gehen.
Wow. Und es wurden nie Sachen jetzt auch in den Libanon überführt. Also habt ihr wirklich das fast alles vor Ort mit?
Also wir versuchen nur Dinge in den Libanon mitzunehmen, die wir dort nicht besorgen können. Weil der Libanon ist ja selbst auch ein extrem armes Land mittlerweile und ein Land, das völlig überfordert ist von den vielen syrischen Flüchtlingen. Also der Libanon hat nur 4 Millionen Einwohner und 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Das ist wirklich dramatisch. Und deswegen sind wir dort natürlich nicht so wahnsinnig gern gesehen, weil die Tatsache, dass wir die Flüchtlinge unterstützen, bedeutet ja, dass sie also in den Augen der Libanesen zumindest länger bleiben, als sie es vielleicht ohne Unterstützung würden, weil sie dann weiter fliehen würden oder ähnliches. Und deswegen ist so dieses alles, was wir für die Camps brauchen, auch im Libanon bei der libanesischen Wirtschaft einzukaufen, ist so ein bisschen unsere Daseinsberechtigung. Weil mittlerweile versorgen wir über 20.000 Menschen. Und damit sind wir natürlich für die Geschäfte in der BK-Ebene, wo unsere Schulen sind, mit der wichtigste Abnehmer von allen möglichen Konsumgütern, die da gebraucht werden. Und das macht uns unsere Arbeit dort leichter. Und was wir mitnehmen, sind Sachen, die deutsche Partnerschulen herstellen. Also wir haben mittlerweile nicht mehr nur die Schule meiner Kinder, die uns unterstützt, sondern in ganz Bayern 40 Schulen, die das Projekt auch mittragen. Und wenn diese Kinder zum Beispiel große Zeltplanen bemalen, die wir dann mit hinnehmen und dort in der Schule aufhängen, oder Schulrucksäcke bemalen und befüllen, die ich am Einschulungstag mit hinnehme und dort verteile, das transportieren wir. Aber alles, was es dort zu kaufen gibt, kaufen wir auch dort.
Und wo kommen die Lehrkräfte dann her? Sind die aus den Geflüchteten selber?
Genau. Das sind syrische Lehrer, die auch geflohen sind. Und wir unterrichten auch nach syrischem Curriculum, weil wir immer noch die Hoffnung haben, dass die Kinder eines Tages zurückkehren können.
Wow. Also wirklich alle Fächer, also das funktioniert?
Wir unterrichten Englisch, Musik, Arabisch, Mathematik und Naturwissenschaften.
Okay. Und das heißt, ganz klassisch, mit Hausaufgaben, alles, was dazugehört.
Ja, im Schichtbetrieb, weil manche unserer Schulen haben 500 Kinder und wir haben aber nur 80 oder 100 Quadratmeter Platz für das Zelt. Deswegen unterrichten wir in 3 Schichten, die kleinsten morgens und die mittleren mittags und die ältesten im frühen Abend. Aber ansonsten ist alles ganz normal. Ja? Die müssen Hausaufgaben machen, sie müssen Tests schreiben und so weiter.
Und die kriegen dann auch ein richtiges Zeugnis?
Ja. Also diese Schuljahre, die müssen am Ende jedes Schuljahres unabhängige Prüfungen machen, die wir auch nicht selbst erstellen. Und wenn sie diese Prüfungen bestehen, bekommen sie dieses Schuljahr offiziell angerechnet und könnten also im Falle einer Rückkehr und im Falle dessen, dass es, wenn sie zurückkehren, in Syrien noch Schulen gäbe, was im Moment eher schlecht aussieht, weil Schulen und Krankenhäuser ja die Hauptziele der Bombardements durch das Regime waren, aber dann würden sie dieses Schuljahr anerkannt bekommen und könnten dort dann ins jeweils nächste eintreten.
Was sind da so für Geschichten entstanden auf diesem Weg? Also gibt es da so zwei, drei tolle Beispiele, die du auch, ich habe gesehen, du warst auch bei Lanz, du bist auch im Fernsehen schon sehr präsent und darüber ist wahrscheinlich der Verein auch weiter gewachsen.
Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Es gibt hunderte von Geschichten. Tatsächlich haben wir jetzt auch dieses Jahr 50 dieser Geschichten in einem Buch zusammengefasst, einfach um mal diesen Begriff, die Flüchtlinge, das höre ich auch hier in Deutschland ganz oft, ein bisschen aufzubrechen und klarer zu machen, dass das ganz individuelle Menschen mit ganz individuellen Schicksalen, Wünschen, Hoffnungen sind. Aber es gibt immer wieder wirklich schreckliche, schreckliche Geschichten. Es gibt kaum eine Familie, die nicht Todesfälle zu beklagen hat, die nicht alles verloren hat, alles zurücklassen musste. Und was mich in dem Zusammenhang immer wieder fasziniert, ist, wie positiv die Menschen dort sind. Also wir, wenn wir in die Schulen kommen, meine Kinder und ich, und die Kinder begrüßen, es sind meistens strahlende Gesichter und es gibt dort ganz wenig Bitterkeit über das Passierte, was ich persönlich unglaublich finde, gerade weil ich so viele Geschichten gehört habe. Aber die Menschen sind dankbar für jede Hilfe, die sie bekommen, für jede Unterstützung. Und diese Schulen, merken wir immer wieder, sind ganz wichtig für die ganze Familie, weil man den Ist-Zustand, ich lebe in einem Zelt teilweise schon seit 10 Jahren ohne Strom, ohne Wasser, aber diesen Ist-Zustand können die Menschen irgendwie ertragen. Aber den Gedanken daran, dass die Kinder keine Chance auf eine bessere Zukunft haben als Erwachsene, weil sie als Analphabeten aufwachsen. Das ist es, was für viele Familien nachvollziehbarerweise für mich als Mutter diesen Zustand so unerträglich macht und sie zwingt, dann weiter zu fliehen und zu sagen, nein, auch hier in diesen Nachbarländern können wir nicht bleiben, wenn die Bildung für die Kinder nicht gewährleistet ist.
Absolut, absolut. Also das ist ja wie so ein magischer Schlüssel, der dann der nächsten Generation wieder viel mehr Chancen gibt. Und das ist ja das, was jede Familie möchte, dass es weitergeht, dass Wachstum auch entsteht. Jetzt nicht nur körperliches Wachstum, sondern eben auch geistiges und von der persönlichen Entwicklung. Also ich finde das wirklich sehr, sehr lobenswert.
Dankeschön.
Das ist sehr, sehr wichtig, dass da auch solche Dinge gemacht werden. Wir machen hier mit dem Bellevue de Monaco auch für Geflüchtete Bewerbungsbilder. Auch ehrenamtlich, um einfach auch was weiterzugeben, um sozusagen da auch ein Symbol zu geben für die Leute, die eben noch ganz am Anfang stehen, weil ich durfte mich schon sehr weit verwirklichen auf meinem Weg und möchte das eben auch anderen ein Stück weit mit auf den Weg geben. Ja. Genau. Und okay. Gibt es da so zwei, drei kleinere Erfolgsgeschichten schon, die dann aufgrund der Bildung, was da alles daraus resultiert ist, dann wirklich weitergegangen sind und jetzt heute, gut, 5 Jahre ist jetzt noch nicht so lange, aber vielleicht gibt es da ja auch schon von diesen 50 Geschichten, wo du jetzt erzählt hast.
Also ich finde, es gibt viele Erfolgsgeschichten. Also tatsächlich ist das, was mir generell vielleicht zuerst am allermeisten auffällt, ist, dass ich beim ersten Schulbau habe ich ganz viele Kinder gefragt, was sie für Zukunftspläne haben, was sie denn gerne mal werden würden oder was ich ihnen beim nächsten Mal mitbringen soll. Angenommen, ich hätte einen Zauberstab und könnte alles mitbringen, was sie wollen, was würden sie sich wünschen? Und die Kinder waren völlig überfordert von dieser Frage und hatten überhaupt keine Antworten darauf und haben mich ganz völlig konfus angeschaut. Und da ist mir klar geworden, dass diesen Alltag zu meistern erfordert so viel Kraft und Energie, dass für alles andere gar nichts mehr übrig ist. Und das ist etwas, was sich unglaublich verändert hat durch die Schule. Also jetzt, wenn ich die Schulen besuche, dann erzählen die Kinder mir alles Mögliche. Sie wollen später mal Lehrer werden oder sie wollen mal Künstler werden und sie haben so viele Pläne, sie möchten mal eine Bäckerei eröffnen, alles Mögliche und sie halten das auch wieder für möglich. Also trotz dieser Ist-Situation halten sie jetzt wieder etwas Gutes für möglich. Und das ist in meinen Augen, glaube ich, die allergrößte Veränderung, die sich dort vollzogen hat, dass die Kinder wieder angefangen haben zu träumen und zu glauben, dass es Zukunft tatsächlich gibt. Aber ganz konkret haben sich die Leben ganz vieler Kinder auch verändert. Also es gibt zum Beispiel einen Jungen in einem unserer Camps, bei dem wir festgestellt haben, dass er, der war 12, als wir in dieses Camp kamen, um eine Schule zu bauen. Und ich gehe immer bei jedem Schulbau von Zelt zu Zelt, spreche mit allen Familien. Es ist eine Art Volkszählung, um zu wissen, wie viele Kinder gibt es im schulpflichtigen Alter. Wer war schon mal in der Schule, wer hat Vorbildung, wer nicht und so weiter. Und als ich in sein Zelt gekommen bin, hat sich relativ schnell herausgestellt, dass er allein hier ist. Und zwar schon seit 3 Jahren. Und er lebte also alleine in diesem Zelt und er ging jeden Tag auf die Felder zum Arbeiten bei den libanesischen Großgrundbesitzern. Und so hat er sich über Wasser gehalten. Und seine Familie ist tot. Und das war für mich erstmal erschreckend. Meine Tochter ist 12 und der Gedanke, dass meine Tochter seit 3 Jahren allein in einem Zelt in einem fremden Land lebt, ist erstmal unvorstellbar. Und ich habe viel, viel Zeit mit diesem Jungen verbracht und telefoniere sehr oft mit ihm. Und er hat sich tatsächlich entschieden, dass er nicht, ich habe ihm gesagt, wir finden eine Familie, die dich mit aufnimmt. Und er hat sich aber tatsächlich entschieden, dass er das nicht will. Er hat gesagt, er hatte eine Familie und seine Familie ist gestorben und er möchte keine neue. Und er kommt zurecht, aber er war wahnsinnig dankbar, dass er nicht mehr auf den Feldern arbeiten muss, sondern dass wir ihn einfach mit Lebensmitteln und allem versorgen, was er braucht und dass er jetzt jeden Tag in unsere Schule kommen kann. Und das hat für ihn sein Leben völlig verändert. Uns macht es natürlich immer noch Bauchschmerzen, weil er immer noch ein 12-jähriger Junge ist, der allein lebt. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich unsere Maßstäbe, die wir mitbringen, an das, was gut ist und was erstrebenswert ist, dass wir die dort einfach anpassen müssen. Und das war ein großer Lernfaktor für mich mit diesem Jungen. Und wir sprechen sehr, sehr viel mit ihm. Und für ihn hat das sein Leben für immer verändert.
Du sprichst es an, was auch meine nächste Frage gewesen wäre. Wie funktioniert die Kommunikation? Nimmt man da WhatsApp dann oder klassisch E-Mail? Wie stehst du mit denen in Kontakt, wenn du wieder in Deutschland bist? Weil du hast ja selber auch eine Familie.
Ja. Tatsächlich ist das Einzige, was im Libanon tatsächlich fast immer funktioniert, WhatsApp. Und es haben auch wirklich alle Familien ein Handy, einfach weil das der einzige Kontakt für die Zurückgebliebenen in Syrien ist. Und mit den Lehrern habe ich jeden Freitagnachmittag eine Lehrerkonferenz über WhatsApp, wo wir nicht nur die anstehenden Pläne für die nächste Woche besprechen, sondern wo eben auch zur Sprache kommt, wenn es Probleme mit irgendeinem Kind speziell gibt, wenn sich herausstellt, dass ein Kind eine Traumabewältigung braucht, Unterstützung in irgendeiner Form braucht, medizinische Probleme hat oder was auch immer. Und dann gibt es aber natürlich schon Familien und Kinder, die einem einfach durch ihre ganz besondere Geschichte ganz besonders auch ans Herz gewachsen sind. Und mit diesen Familien spreche ich auch unabhängig davon, eigentlich jede Woche.
Okay. Und hat das jetzt auch eure Familie so ein Stück weit mit verändert? Seid ihr da jetzt auf einem ganz anderen Kurs dadurch?
Auf einem anderen Kurs weiß ich nicht, aber es hat uns definitiv verändert. Also es hat uns sehr viel achtbarer gemacht, das auf jeden Fall achtsamer gemacht, dass wir einfach dadurch, dass wir so viel Zeit mit Menschen verbringen, die wirklich alles verloren haben, sehr viel mehr zu schätzen wissen, in was für einem Luxus wir hier in Deutschland leben und was für ein Luxus die Möglichkeit zur Bildung allein ist. Ich würde sagen, dass es uns auch, also zumindest mich, hat es sehr viel ungeduldiger und intoleranter gegenüber den Luxusproblemen hier gemacht. Also ich kann mir sehr viel schwerer anhören als früher, wenn mir irgendjemand vorjammert, dass sein iPhone gerade wieder nicht funktioniert oder dass er gerade nicht auf seine Cloud zugreifen kann. Oder das ist mir alles so, das ist wirklich schwer zu tolerieren geworden. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass es von Besuch zu Besuch dort einfacher wird, diese Sprünge zurückzuschaffen. Und ich merke aber, dass es von Besuch zu Besuch schwieriger wird. Also das ist so ein bisschen etwas, woran ich arbeite. Meine Kinder kriegen das ganz gut hin. Die haben irgendwie so einen Schalter in sich, den sie umstellen können. Und wenn sie wieder hier sind, sind sie hier. Aber das klappt bei mir noch nicht so ganz. Ich hoffe, das kommt noch.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich war ja auch schon mehrfach in Afrika. Und ich habe ganz oft so diesen afrikanischen Weg für mich auch in Deutschland so mit im Blut jetzt, wo ich mir sage, nee, das mache ich jetzt afrikanisch. So, so den Perfektionismus auch mal zur Seite legen und zu sagen, okay, das kann jetzt auch mal mit 60% oder 70% einfach schon mal loslaufen. Und auch wenn es eben noch nicht wirklich abgerundet ist, einfach schon mal in die Welt hinaus senden. Ja. Aber natürlich auch auf Gegenstände, auf Dinge, wenn sie nicht wirklich hundertprozentig funktionieren. Trotzdem, solange sie ihren Zweck erfüllen, es muss ja jetzt nicht immer alles perfekt sein, wie es vielleicht der Norm entsprechen würde.
Ja.
Genau. Nee, das schult auf jeden Fall zu mehr Improvisation, wenn ihr da mit Zeltplan das zum Beispiel macht.
Ja.
Und das wäre ja hier alles im Überfluss da. Jede Messe, was da weggeschmissen wird an Planen, an Roll-Ups und solchen Dingen. Mhm. Wir haben da auch schon mit einem syrischen Künstler mal gedreht. Mhm. Der hat der hat ganze Bahnwaggons ausgestattet. Und das war noch vor Stuttgart 21, das war extrem spannend. Und der hat da Flugobjekte, um Frieden, Friedenssymbole zu zeigen. Genau. Und wollte damit eben auch diese Message schon mal in die Welt senden.
Ja.
Auch ein tolles Projekt. Wo geht die Reise jetzt weiterhin? Also bleibst du einfach auf Syrien jetzt und in Libanon? Ist das so dein Hauptthema oder geht das jetzt schon weiter?
Wir hatten eigentlich, als wir gestartet haben, das Ziel, dass wir im Libanon Zeltschulen bauen und nach Kriegsende diese Zeltschulen dann nach Syrien umziehen, weil eben das Schulsystem in Syrien völlig zerstört ist und auch nach einer Rückkehr noch ein alternatives Schulsystem gebraucht werden wird. Nun haben wir aber 2017 begonnen, schon während des Krieges auch für die Binnenflüchtlinge in Syrien Schulen zu bauen. Und Anfang dieses Jahres hätte ich gesagt, wir bauen im Libanon keine neuen Schulen, sondern wir erhalten die bestehenden, aber wir fokussieren uns auf Syrien. Jetzt haben wir dieses Jahr aber trotzdem mehrere Schulen im Libanon wieder gebaut, einfach weil sie so dringend gebraucht werden und weil noch nicht abzusehen ist, wann die Menschen zurückkehren können. Also wir werden für 2021 haben wir geplant, in beiden Ländern weitere Schulen zu eröffnen. Und wir beschränken uns deswegen auf den Libanon und auf Syrien, weil es in den anderen angrenzenden Ländern, also in Jordanien zum Beispiel, einfach ein viel besseres System gibt, wo die großen Organisationen tatsächlich helfen und greifen können, einfach weil die jordanische Regierung nicht mit der libanesischen zu vergleichen ist. Also der Libanon hat ein dermaßen korruptes System, dass die großen Organisationen wie die UN, UNICEF, Save the Children wirklich unserer Erfahrung nach dramatisch wenig positiven Effekt auf das Leben der Flüchtlinge haben und haben können. Und deswegen haben wir für uns entschieden, dass unsere Arbeit im Libanon am dringendsten gebraucht wird.
Okay. Wo bekommt ihr dann diese ganzen Arbeitskräfte her, die dann beim Aufbau von so einer Schule dann tatsächlich helfen? Das sind ja Handwerker relevant. Jetzt vielleicht kein Fliesenleger, aber da wird ja schon richtig Manpower benötigt.
Ja, das machen wir alles mit den Menschen, die in den Camps leben. Also das ist tatsächlich mit das am allerschwersten zu ertragende für die Menschen dort, weil sie haben ja ein Arbeitsverbot im Libanon, bekommen aber gleichzeitig keinerlei Hilfe vom Staat. Das heißt, sie dürfen kein Geld verdienen, bekommen aber auch keinen Sinn im Grunde im Libanon, um zu verhungern. Es sei denn, sie dürfen, das ist das Loophole, das sich die libanesische Regierung gelassen hat, sie schicken die Kinder auf die Felder, denn das sind natürlich die billigsten Arbeitskräfte, die syrischen Flüchtlingskinder. Und diesen Zustand zu ertragen, ich darf selbst nichts tun, denn mein Kind arbeitet auf den Feldern, aber ich kann nichts zum Erhalt der Familie beitragen, ist für die allermeisten Erwachsenen ganz, ganz schwierig zu ertragen. Und nun kommen wir, bauen die Schulen und übernehmen diese Aufgabe der Kinder, die Familie zu versorgen, indem wir das ganze Camp mit Lebensmitteln, Wasser, Medikamenten etc. ausstatten. Das löst aber nicht das Problem der Erwachsenen, dass sie immer noch das Gefühl haben, völlig die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben und nichts zum Erhalt der Familie beitragen zu können. Deswegen ist jede sinnvolle Aufgabe, jede Verantwortung, die wir den Menschen dort übertragen, wahnsinnig wichtig. Also ich bekomme zum Beispiel ganz oft Zuschriften hier aus Deutschland von Lehrerinnen, alles Mögliche, die sagen, ich würde wahnsinnig gern mal für ein halbes Jahr dort mit hin und mithelfen. Ich kann A, B, C, D. Aber tatsächlich brauchen wir nicht Menschen, die mit dorthin gehen, um dort Aufgaben zu übernehmen. Die Leute brauchen diese Aufgaben selber, um sinnvolle Aufgaben zu haben. Und wir haben auch alles in den Camps. Wir haben Architekten, Lehrer, Maurer, Krankenschwestern, alles. Weil durch alle Schichten und Klassen die Menschen fliehen mussten. Also das ist tatsächlich etwas, was ein selbstlösendes, zur Abwechslung mal Problem ist. Weil wir alle Berufsgruppen und Fähigkeiten und Fertigkeiten eigentlich bereits in den Camps haben und sie nur abrufen müssen und die Menschen sich dann wahnsinnig darüber freuen, dass sie wieder Aufgaben haben.
Das ist großartig. Das heißt, selbst auch ein Stück weit die Berichterstattung, also können die auch, sage ich, wie einen Pressartikel schon anfertigen, was entsteht hier gerade, wie so ein Blog, weil damit bekommt ihr natürlich auch wieder die notwendige Sichtbarkeit.
Das scheitert daran, also Texte natürlich, können die Lehrer verfassen, alle möglichen Arten von Texten über die Schule, auch Berichte etc. Aber es gibt nicht wirklich Internet, das gut genug ist, um zum Beispiel einen Videoblog oder ähnliches zu machen. Das ist einfach, außer WhatsApp funktioniert dort nicht viel.
Ah, okay. Das heißt, es ist alles in Gruppen organisiert. Es sind immer WhatsApp-Gruppen.
Genau.
Habt ihr da auch dann Videokonferenzen so ein bisschen? Ja. Auch über WhatsApp?
Ja.
Ah ja, okay. Also auch mit vielen Menschen, die da innen sind?
Ja, also wir haben jetzt 27 Lehrer und mit diesen 27 Lehrern unterhalten wir uns jeden Freitagnachmittag per WhatsApp.
Okay, und wie wird das abgetimt, wer wann was sagen darf? Also geht das auch wie eine Zoom-Meeting auch in WhatsApp?
Ja, ja.
Okay, so. Ich kenne das eher so als Familien-WhatsApp. Da ist man dann irgendwie zu viert, zu fünft vielleicht mal drin, aber nicht mit 27.
Ja.
Aber super.
Doch, es klappt. Es muss auch klappen, weil wir hätten keine andere Chance. Und das läuft eigentlich ganz gut, ja.
Stark. Und wenn dann da wieder eine Schule gebaut wird, ist es dann auch 24-Stunden-Betrieb? Oder wie wird dann daran gearbeitet?
Der Bauprozess, meinst du?
Ja, also es ist, wir brauchen Gott sei Dank nicht mehr, für den Bau der ersten Schule haben wir 10 Tage gebraucht. Mittlerweile ist unser Team so erfahren, wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass in 3-4 Tagen steht so eine Zeltschule. Aber da fangen sie wirklich morgens um 5, 5:30 an und hören 22 oder 23 Uhr auf und dann ist das nach 3-4 Tagen fertig. Und meine Aufgabe beim Schulbau besteht, wäre da keine große Unterstützung, das kann unser Bautrupp jetzt mittlerweile sehr viel besser. Meine Aufgabe ist es da eher zu sagen, also die Schule soll in diese Richtung ausgerichtet werden. Ich brauche 3 Klassenzimmer aufgrund der Volkszählung, die ich durchgeführt habe und sowas besprechen wir dann da. Ausgeführt wird das aber von den Geflüchteten alleine.
Okay, und dann gibt es da wie so eine Art Schichtleiter oder...
Ja.
Und genau. wie groß sind dann diese, ich sag mal, Instructor oder...
also unser Bautrupp hat 18 Mitglieder und da hat wirklich jeder so seine eigene Unterverantwortung. Wir brauchen ja ein Holzgerüst und dieses Holzgerüst muss im Boden verankert und festbetoniert werden. Also es gibt jemanden, der dafür zuständig ist, diesen Boden zu präparieren. Es gibt jemanden, der dafür zuständig ist, das Holz ranzuschaffen und auf die richtige Größe zuzuschneiden und so weiter. Das sind lauter so Unterverantwortungen und die sind mittlerweile sehr, sehr gut eingespielt.
Stark. Also wie ein großer IKEA-Bauplan.
So ähnlich,
also nicht in 4 Stunden bau da einen Schrank, sondern in 4 Tagen die ganze Hütte. Großartig. Ja, wir haben schon mal eine Jurte mit aufgebaut. Das war auch sehr spannend, aber das ist ja auch eher so ein Tageswerk.
Ja.
Und ja, je nachdem, welche Größe.
Ja.
Toll, wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend und auch inspirierend,
Dankeschön.
Was da alles möglich wird, wenn die richtige Manpower,
wenn man anfängt,
den Mut hat, auch andere Menschen um sich zu versammeln und gemeinsam anzugreifen. Und jetzt sind es schon 1000 Mitglieder.
Ja, freuen wir uns.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Ja. Für alle, die das auch sehr spannend finden und vielleicht auch gerne da sich daran beteiligen wollen. Wir packen auch unten mit dazu die Kontaktdaten von der lieben Jacqueline Flori und natürlich auch das Spendenkonto, um da vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Rückenwind mitzugeben.
Können wir immer brauchen. Rückenwind können wir immer brauchen.
Vielen Dank, liebe Jacqueline.
War mir eine Freude. Danke, Felix.
Macht's gut. Alles Liebe. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.